Wir haben uns für diese Tage das vierte Mosebuch vorgenommen. Es ist bei jedem biblischen Buch eine nützliche, eine weiterbringende Frage, wenn wir uns fragen, was ist das Besondere an diesem Buch, welche Botschaft enthält dieses Buch, ohne die der Bibel etwas fehlen würde. Und um das deutlicher zu erkennen, möchte ich in der Weise zu diesem Buch hinführen, dass wir vom ersten Mosebuch her zum zweiten Mosebuch, zum dritten und so zum vierten Mosebuch kommen. Ich möchte ganz kurz euch zu zeigen versuchen, welches die Hauptbotschaft eines jeden der fünf Mosebücher ist. Und so werden wir die Eigenart und die besondere Botschaft des vierten Mosebuches umso besser verstehen. Es ist sicher so, dass in erster Linie offenbart uns das Wort Gottes Gott selbst. Und so können wir uns fragen, in welcher Weise offenbart uns das erste Mosebuch Gott? Das erste Mosebuch ist das Buch der Anfänge, das Buch der Grundlagen, so wie es auch anfängt, dieses Buch, im Anfang. So nennen die Juden bis zum heutigen Tag dieses Buch Bereshit. Wenn jemand von euch die Bibelübersetzung von Martin Buber kennt, dann sind ihm diese Überschriften bekannt. Das erste Buch heißt bei ihm Im Anfang. Nach den zwei ersten Wörtern des Textes von diesem Buch. Grundlagen, aber besonders Grundwahrheiten über Gott. Wir lernen im ersten Mosebuch in den ersten zwei Kapiteln, das wurde heute in Erinnerung gerufen, Paulus erinnert daran in Römer Kapitel 1, die Schöpfung zeigt uns, dass Gott ewig und dass er allmächtig ist. Also die Schöpfung offenbart uns die Allmacht Gottes. Nun, zur Allmacht gehört auch die Allwissenheit Gottes und die Allgegenwart Gottes und seine alles umfassende Weisheit. Also Allmacht und Weisheit Gottes werden uns in den ersten zwei Kapiteln des ersten Buches der Bibel geoffenbart. Und wie wichtig ist es, dass wir Gott so kennen, dass er der ist, der keinen Ursprung hat. Er selbst ist von Ewigkeit her und die Schöpfung ist ein Ausdruck seiner Allmacht, seiner Ewigkeit, wie Paulus in Römer 1 sagt. Heute Morgen wurden wir daran erinnert. Dann lernen wir im ersten Buch Mose Grundwahrheiten über den Charakter Gottes kennen. Und zwar lernen wir in den Kapiteln 3 bis 11, dass Gott Licht ist. Denn in diesen Kapiteln wird uns beschrieben, dass Gott Sünde richten muss. Kapitel 3, der Mensch sündigt, er muss aus dem Paradies vertrieben werden. Kapitel 6, der Mensch lehnt sich gegen Gott auf, er muss in einem weltweiten Gericht von Gott gerichtet werden. Kapitel 11, die Menschen tun sich zusammen, um gemeinsam mit vereinter Kraft so mächtig zu werden wie Gott selbst, also den Himmel zu erreichen. Als Antwort darauf muss Gott richten, denn Gott ist Licht. Und wie wichtig ist es, dass wir diese Grundwahrheit über Gott erkennen. Und wie dankbar sind wir dafür, dass uns Gott diese Wahrheit geoffenbart hat in seinem Wort. Wir sehen an seinem Handeln in den Kapiteln 3 bis 11 des ersten Mosebuches, Gott ist Licht, der Wahre, der Wahrhaftige, der Gerechte, der richten muss. Aber, und das ist die andere Seite, des Charakters Gottes. Und mit diesen beiden Charaktereigenschaften ist Gott in seinem ganzen Charakter umfasst. Die Kapitel 12 bis 50 zeigen uns, dass Gott Liebe ist. Denn in diesen Kapiteln sehen wir, wie er einen Mann beruft und in diesem Mann und durch diesen Mann die ganze Menschheit segnen will und am Ende segnen wird. Abraham und sein Nachkomme. Und dieser sein Nachkomme ist, wie es der Galaterbrief sagt, Christus. Also, Gott ist Liebe. Er ist der Bewahrer und der Erretter. Also Grundwahrheiten über das Wesen Gottes und Grundwahrheiten über den Menschen. Es wird uns gesagt, wer der Mensch ist, wozu der Mensch geschaffen wurde und warum der Mensch heute so ist, wie er ist. Das muss man wissen. Der Mensch ist sonst ein Rätsel. Wenn wir einerseits feststellen, dass der Mensch schöne Züge hat und dass der Mensch selbst Sinn hat für Schönheit, für Harmonie, für Frieden, für Ordnung, dass er sich an solchen Dingen erfreut, das zeigt, er hat schöne Züge, aber der Mensch hat auch abstoßende Züge, furchtbare Züge. Und warum ist der Mensch so? Die Geschichte des Sündenfalls erklärt es. Einerseits von Gott geschaffen, andererseits durch die Sünde verdorben worden. Und was den Menschen betrifft, sehen wir, dass Gott damit anfing, den Menschen in eine vollkommene Umgebung hineinzustellen. Er schuf den Menschen zum Leben. Und ich stelle manchmal diese Frage, und man merkt, wenn man die Frage stellt, wie schwierig es ist, sie zu beantworten. Was ist Leben? Ja, wir leben doch alle. Was ist Leben? Ist gar nicht so leicht zu sagen. Wolfgang?
Gott kann es leben.
Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja, ja. Also der Schöpfungsbericht gibt uns eine schöne Beschreibung des Lebens. Wir können es ganz sicher nur annähernd erklären und definieren. Aber was das Leben ausmacht, ist eine Summe von Beziehungen. Und zwar wurde der Mensch durch die Schöpfung zuerst in eine Beziehung zum Schöpfer gestellt. Das ist die wichtigste. Das ist die alles begründende Beziehung, die Beziehung zu seinem Gott, zu seinem Schöpfer. Aber darüber hinaus wurde er in eine Umwelt gestellt. Also in eine Beziehung gestellt zum Menschen, zu seiner Frau. Gott schuf den Menschen Mann und Frau. Dann stellt er den Menschen in Beziehung zum Rest der belebten Schöpfung, zur ganzen Tierwelt. Der Mensch hat eine Beziehung des Verstandes, der Einsicht. Er konnte jedes Tier benennen. Das bedeutet, er wusste ganz genau, was der Platz eines jeden Tieres in der Schöpfung war. Er hatte eine Beziehung auch zur unbelebten Schöpfung, also zum Erdboden und zu dem, was aus dem Erdboden wächst. Und alle diese Beziehungen machten den Reichtum, die Fülle der menschlichen Existenz aus. Und das nennt das Alte Testament Leben. Diese Summe von Beziehungen, die eine jede höchst beglückend war. Und so den Menschen, die Existenz, das Dasein des Menschen zu einer überaus beglückenden Sache machte. Der Mensch befand sich in der Wonne des Paradieses und er bewegte sich in der Freiheit eines, im Sinne der Schöpfung, eines Kindes Gottes. So beginnt das erste Buch der Bibel und berichtet uns über den Menschen. Und am Ende sehen wir den Menschen der Macht des Todes unterworfen. Und Tod heißt nun nichts anderes, als dass eine jede dieser genannten Beziehungen, die der Schöpfungsbericht beschreibt, angetastet worden ist. Die Beziehung zum Schöpfer durchtrennt und die übrigen Beziehungen darum notvoll, anstatt dass sie eine Quelle der sich summierenden Glückseligkeit sind, sind sie oft genug, all diese Beziehungen, die Beziehungen des Menschen zum Nächsten, die Beziehungen des Menschen zur Umwelt, sind den Menschen eine Quelle der Plage. Das ist eben Tod. Und am Ende werden all diese Beziehungen vollständig aufgelöst. Und absoluter Tod im absoluten Sinn, das ist der Mensch, der allein ist mit sich. Ohne Beziehung, weder zu Gott noch zu irgendeinem Menschen. Und das ist Hölle. Und darum nennt der Herr Jesus die Hölle, den Tod, auch die äußere Finsternis. Finsternis heißt totale Isolation. Du siehst niemand, du hörst niemand, du bist allein mit dir. Allein mit deinem verderbten, sich von Auflehnung, Zorn und Frustration verzehrenden Wesen. Das ist Hölle. Und das ist der ewige Tod. Und das ist aus dem Menschen geworden durch die Sünde. Und wir finden am Ende des ersten Mosebuches einen Hinweis darauf. Es ist nur eine Andeutung, die aber sehr sprechend ist, wenn wir das vergleichen mit dem Anfang des ersten Mosebuches, wo der Mensch sich in der Weite des Garten Edens bewegt, in der Freiheit, in der herrlichen Freiheit eines Kindes Gottes. Am Ende ist er tot, eingeengt und liegt in einem Sarg. 1. Mose 50, Vers 26, Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Das ist Gefängnis statt Weite, Tod statt Leben. Wir können so also sagen, dass das erste Mosebuch, was das Schicksal des Menschen betrifft, ein Buch des Niedergangs ist. Es beginnt in der Wonne des Paradieses und es endet in einem fernen Land, und der Mensch ist der Macht des Todes preisgegeben. Abstieg, Niedergang. Dann kommt das zweite Mosebuch, und was sagt uns nun das zweite Mosebuch über Gott? Das zweite Mosebuch hebt eine Grundwahrheit, die wir schon aus dem ersten Mosebuch gelernt haben, hervor und behandelt diese Grundwahrheit in ausführlicher Weise, nämlich, dass Gott Liebe ist und ein Gott der Errettung. Das wird ja im ersten Mosebuch schon gesagt. Aber das ist das Thema des ganzen zweiten Mosebuches. Gott, der Schöpfer Gott, ist auch der Retter Gott. Errettung. Nun, wir sehen sogleich, wenn wir die ganze Richtung des zweiten Mosebuches vor Augen halten, es beginnt dort, wo das erste Mosebuch endet. Der Mensch ist der Macht des Todes unterworfen. Und sein Dasein ist mühsam. Die Knechtschaft der Israeliten in Ägypten, das Dasein ist Mühsal, Knechtschaft, und er ist dem Tod ausgeliefert, dem sicheren Untergang, denn Pharao beginnt, einen jeden Knaben, der diesem Volk geboren wird, zu töten. Und das ist der sichere Untergang dieser Nation, wäre der sichere Untergang dieser Nation. Also das Buch beginnt mit der Macht des Todes, der Schmach und Schande der Knechtschaft. Und wie endet das Buch? Das Buch endet mit Herrlichkeit. 2. Mose 40, Vers 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und das Buch endet damit, dass ein Volk sich in Gemeinschaft befindet mit diesem Gott, der hier seine Herrlichkeit offenbart. Ein Volk, das der Herrlichkeit Gottes folgt. Vers 37, 36 und folgende. Wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israel auf allen ihren Zügen. Wenn die Wolke sich erhob, so brach, sich nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tage, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war des Tages auf der Wohnung, und des Nachts war ein Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel auf allen ihren Zügen. Dazwischen muss der Rettung liegen. Denn hätte Gott dem Menschen dieser Kraft, die ihn von Gott wegzieht, die ihn in den Tod zieht, überlassen, wäre der Mensch ewig im Tod geblieben. Jetzt hat aber Gott gehandelt, und darum kann er den Menschen zu sich führen, in die Gegenwart seiner Herrlichkeit führen. Und das ist der Rettung. Errettung ist das große Thema des zweiten Mosebuches. Der Gott der Errettung, der handelt. Man kann das Buch in drei Teile unterteilen, indem man es unter dem Gesichtspunkt der Errettung betrachtet. Zuerst wird uns gesagt, woraus errettet. So beginnt ja auch der Römerbrief, haben wir heute gehört. Wovon errettet uns Gott? Er rettet uns von seinem Zorn. Und so beginnt auch das zweite Mosebuch. Woraus sind wir errettet? Wir sind der Macht des Todes, aus der Knechtschaft der Sünde heraus gerettet. Und natürlich ist die Macht des Todes und die Knechtschaft der Sünde ein Ausdruck des gerechten Zornes Gottes über die Sünde. Also daraus sind wir errettet. Woraus errettet? Dann wird die Frage behandelt, wie errettet? Wie sind wir errettet worden? Kapitel 2 bis 12 im zweiten Mosebuch. Wie errettet? Und wir merken, dass in diesen Mosebüchern schon die Grundwahrheiten, die Grundgedanken des Handelns Gottes sichtbar werden. Welches ist die Methode, die Gott anwendet, um zu erretten? Heute sagte Walter, Gott verwendet eine Botschaft. Natürlich, jetzt verwendet er eine Botschaft, nachdem er das Heil bereitet hat. Aber wie hat er das Heil gewirkt? Also 2. Mose 1 zeigt uns den Zustand, aus dem wir errettet werden müssen. Und dann in Kapitel 2 die Methode Gottes, 2. Mose 2, Verse 1 und 2. Ein Mann vom Hause Levi ging hin, nahm eine Tochter Levis, und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Die Methode Gottes ist die Geburt eines Sohnes. Er sendet jemand. Nun, hier ist das nur ein Bild, etwas Vorläufiges, etwas Vorbereitendes, und darum geschieht die Zeugung und die Geburt auf natürlichem Weg. Als der Retter selbst in die Welt kam, dort steht auch am Anfang der Geschichte, wie Gott der Rettung wirkt, wird uns beschrieben, wie er geboren wird. Wie eine Frau schwanger wird vom Heiligen Geist und einen Sohn zur Welt bringt. Das geht bis Kapitel 12. Kapitel 2 bis 12 zeigt uns, wie Gott rettet durch die Geburt des Sohnes. Und Kapitel 12 spricht wovon? Vom Passa, also vom Tod des Sohnes. Auf diesem Weg hat Gott errettet. Und wir werden erneut erinnert an das, was wir heute Morgen hörten. Gott rettet uns auf einem vollkommen gerechten Weg. Er rettet den Sünder, den schuldigen Sünder, und bleibt dabei vollkommen gerecht, weil er das Gericht auf seinen Sohn gelegt hat. Davon spricht 2. Mose 12, das Passa. Es heißt dort ausdrücklich, das Passa muss am Feuer gebraten werden. Das Lamm Gottes musste durchs Feuer des Zornes Gottes gehen. So offenbart uns das zweite Mosebuch den Retter Gott. 2. Mose 2 bis 12. Wie rettet Gott? Und dann Kapitel 13 bis zum Schluss des Buches. Wozu hat er uns errettet? Was würdet ihr so sagen, so jetzt aus dem Gedächtnis heraus, wenn ihr so daran denkt, was steht nachher noch im 2. Mosebuch? Wozu hat uns Gott errettet? Ihm zu dienen, ja? Sehr gut. Ihm zu dienen. Und wir haben mehrere Hinweise darauf, wie wir ihm zu dienen haben, im 2. Mosebuch. Die höchste Form des Dienstes, und das ist die Weise, in der wir Gott ewig dienen werden. Wir werden ja Gott ewig dienen, ewig. Seine Knechte werden ihm dienen, steht in Offenbarung 22. Dienen, ewig dienen. Das 2. Mosebuch beschreibt nachher das Haus Gottes. Wir sind dazu errettet, um ins Haus Gottes einzutreten. Dazu hat uns Gott errettet. Um ihm in seinem Haus zu nahen. Und darum nimmt nachher das von Kapitel 25 an der Bau des Hauses Gottes einen so breiten Raum ein. Ich möchte aber doch noch etwas sagen, weil das im 2. Mosebuch auch hervorgehoben wird und weil das damit zusammenhängt. 2. Mose 15, dort wird das Lied der Errettung, das Lied der Erlösung gesungen. Das Lied Moses, nachdem sie durch das Rote Meer gezogen waren. Und in diesem Lied besingt Mose die Machttaten Gottes, wie er Errettung gewirkt hat, wie er vom Feind befreit hat. Und dann sagt er in 2. Mose 15, 17 und 18. Und in diesen beiden Sätzen wird gesagt, wozu Gott errettet hat. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Also, du wirst sie zu deiner Wohnung führen. Das haben wir schon gehört. Aber dann noch etwas, Vers 18. Der Herr wird König sein, immer und ewiglich. Er hat uns errettet, damit er über uns herrsche. Damit er über uns König sei. Das lehrt uns das 2. Mosebuch. Woher er rettet, wie er rettet, wozu er rettet. Und dem schließt sich dann das 3. Mosebuch an. Unmittelbar, nachdem die Stiftshütte errichtet worden ist und die Herrlichkeit des Herrn sein Haus erfüllt hat, ruft der Herr Mose zu sich aus dem Zelt der Zusammenkunft. 3. Mose 1,1. Und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelte der Zusammenkunft und sprach. Und dann spricht Gott 7 Kapitel lang davon, wie man ihm nahen kann. Also nicht nur ihm dienen kann, sondern ihm nahen kann, in seine Gegenwart treten kann. Das ist unsere wahre Berufung. Und Gott rief Mose. Das ist unsere Berufung. Dazu hat uns Gott gerufen. Dort zu sein, wo er ist. Und noch etwas. Wovon handelt das 3. Mosebuch? Ja? Es zeigt uns den Weg, damit wir dort sein können, wo unser Gott ist. Aber noch etwas. Wir müssen nicht nur dort sein, wo er ist, sondern auch so sein, wie er ist. Und das ist Heiligkeit. Das ist Heiligkeit. Heiligkeit heißt, dort sein, wo Gott ist, also ihm abgesondert sein, aber auch so sein, wie er ist. Das sind die beiden Seiten der Heiligkeit. Und das 3. Mosebuch ist das Buch der Heiligkeit. Ihr könnt das selber beim Durchlesen einmal beachten, wie oft dort die Forderung nach Heiligsein, Heiligkeit vorkommt. Es ist das Buch der Heiligkeit und Heiligsein heißt dort sein, wo unser Herr ist und so sein, wie unser Herr ist. Und wie können wir das einzig und allein? Einzig und allein auf der Grundlage des Opfers Jesu Christi. Und darum werden die Opfer hier so ausführlich und bis in die Einzelheiten beschrieben. Ich lese euch nur einen Vers, der das Thema des Buches zusammenfasst. 3. Mose 20, Vers 26. 3. Mose 20, Vers 26. Ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Und ich habe euch von den Völkern abgesondert, um mein zu sein. Also dort zu sein, wo er ist, und so sein, wie er ist. Das ist unsere wahre Berufung und das ist unsere ewige Bestimmung. Wir werden eines Tages dort sein, wo der Herr ist, und dann werden wir auch so sein, wie er ist. Das sagt uns das Neue Testament. Und das ist wirklich das Herz. Und darum finde ich das so schön zu sehen, dass das die Botschaft des mittleren der fünf Bücher ist. Das mittlere der fünf Bücher hat diese Botschaft. Das ist wirklich das Zentrum. Wisst ihr, woher das Wort Zentrum kommt? Zentrum. Griechisch, Kentron, der Dorn. Und zwar ist das der Dorn, den man einsticht, um einen Zirkel zu malen oder zu zeichnen, einen Kreis zu zeichnen. Also der Dorn des Zirkels ist das Kentron, das Zentrum. Und es ist wirklich so, dass alles Handeln Gottes darauf angelegt ist und sich von daher erklärt. Alles Handeln Gottes. Von Ewigkeit her war der Sohn Gottes so vorerkannt, alles Lamm Gottes geschlachtet für die Sünden der Welt. Und daraufhin hat Gott all sein Handeln, die ganze Schöpfung und all sein Handeln mit den Menschen angelegt. Auf diesen Tag, da Gott selbst Mensch wird, Fleisch annimmt und alles Mensch das Gericht der Sünde trägt. Und von diesem Geschehen aus erklärt sich alles. Alles, alles Handeln Gottes, alle Wege Gottes, die Vollendung und alles, was Gott uns gegeben hat und mit uns vorhat, erklärt sich von diesem Punkt aus. Das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt aller Wege Gottes. Darum nicht umsonst das mittlere Buch, das Buch unserer Berufung, unserer Bestimmung. Und in Christus haben wir unsere Berufung und unsere Bestimmung erreicht. Wir sind in Christus, dadurch sind wir Gott nahegebracht und wir sind durch Christus Gott angenehm gemacht worden, passend gemacht für seine Gegenwart. Das ist unsere Stellung, unsere Berufung, unsere Stellung. Das Neue Testament erörtert das sehr ausführlich. Aber dann setzt das Neue Testament dort an, bei dieser Tatsache. Was Gott in Christus getan hat, was er aus uns gemacht hat, wozu er uns berufen hat. Und dann setzt das Neue Testament dort an und sagt, und jetzt wandelt würdig eurer Berufung, und das ist das Thema des sich anschließenden Buches. Nach 3. Mose kommt 4. Mose, Wüstenwanderung. Das ist der Wandel des Volkes Gottes durch die Zeit. Also das 4. Mosebuch baut auf alles, was vorher gesagt worden ist. Das 4. Mosebuch beginnt entsprechend, 4. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste. Und so nennen die Hebräer dieses Buch, der erwähnte Martin Buber. Wenn ihr das 4. Mosebuch bei ihm aufschlägt, findet ihr die Überschrift in der Wüste. Und es ist bewegend zu sehen, das ist in diesem 4. Mosebuch das Thema, bewegend zu sehen, wie Gott in dieser Welt, diese Welt, die ihn verworfen und ihn verstoßen hat und die darum sittlich gesprochen tot ist, eine Wüste, wie er in solcher Umgebung ein Volk hat, das ihm gehört, das nach seinen Gedanken geordnet ist und das durch diese Welt geht und in seiner Mitte das Zeichen der Gegenwart Gottes trägt. Die Bundeslade. Und so die Herrlichkeit Gottes in seiner Mitte hat. Und so geht dieses Volk durch diese Welt. Es ist eine gewaltige Berufung, die wir haben, so durch diese Zeit zu gehen. Nun, mehr sage ich jetzt nicht zum vierten Mosebuch, ich komme nachher dann darauf zurück. Auf das Buch der Wüstenwanderung schließt sich das fünfte Mosebuch an. Das Thema des fünften Mosebuches ist das Wort Gottes. Und zwar die Bedeutung aller Worte Gottes. Gott hat durch sein Wort einst alles erschaffen und Gott wird durch sein Wort und entsprechend seinem Wort einst alles vollenden. Daran werden wir im 5. Mosebuch erinnert. Und darum, weil das die Bedeutung des Wortes Gottes ist, es hat alles geschaffen und es wird alles vollenden, darum muss das Volk Gottes nach diesem Wort Tag für Tag leben. Und so wird das Volk Gottes im 5. Mosebuch beständig daran erinnert, zu hören und nach all diesen Worten zu tun. Hören und nach diesen Worten zu tun. Das Buch der Worte, und so beginnt ja auch das 5. Mosebuch, dies sind die Worte. Und so nennen die Juden das 5. Mosebuch, Devarim, die Worte. Und wir haben am Schluss des 5. Mosebuches nur einen Hinweis darauf, wie einmal in den Segnungen, 5. Mose 33, wie Gott sein Volk am Ende seiner Bestimmung zuführen wird. Er wird seine Wege mit diesem Volk vollenden. Seinem Wort gemäß wird alles in Erfüllung gehen. Und Mose darf zwar selbst nicht in das Land eingehen, aber er darf das Land sehen. Also den Ort der Vollendung der Wege Gottes. Er darf das Ziel der Wege Gottes sehen. Das ist der passende Abschluss der 5 Mosebücher. Also das 4. Mosebuch sagt, wir sind noch unterwegs. Zum Ziel. Das vierte Mosebuch. Wir sind unterwegs zum Ziel. Beachtet die Zeitangaben. Wir schlagen 2. Mose 40 auf. 2. Mose 40, Vers 17. Und es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahre, am ersten des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. Also im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, im ersten Monat, am ersten des Monats, wurde die Wohnung aufgerichtet. Und nachdem sie aufgerichtet war, redet Gott unmittelbar über das Hineingehen in sein Haus, das 3. Mosebuch, dann 4. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, im Zelte der Zusammenkunft, am 1. des 2. Monats. Also, einen Monat später, das bedeutet, die Stiftshütte ist schon aufgerichtet. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in seinem Haus, die Wolkensäule steht über diesem Haus, am Tag als eine Wolkensäule, nachts als ein Feuer. Und dann beginnt Gott sein Volk in Beziehung zu setzen, zu ordnen, zu platzieren, um die Stiftshütte. Und er teilt dabei sein Volk in zwei Klassen ein. In Krieger und Leviten.
Kapitel 1, Krieger. Kapitel 2, wo diese Krieger lagern. Kapitel 3, Leviten. Wir lesen die Verse 2 des ersten Kapitels und folgende. Nehmt auf die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alle männlichen, nach ihren Köpfen, von 20 Jahren und darüber, jeden, der zum Heere auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeren, du und Aaron. Es werden also hier Männer gemustert, die alt genug sind, reif genug sind, um in den Krieg zu ziehen. Und wie sie gemustert werden und wie viele sind in jedem Stamm, steht in Kapitel 1. Und dann in Kapitel 2 wird uns beschrieben, wo sie und wie sie lagern sollen um die Stiftshütte. Und in Kapitel 3 dann die zweite Art von Angehörigen des Volkes, Leviten. Leviten waren keine Krieger, die wurden ausdrücklich ausgenommen von der Musterung. Kapitel 1, Vers 47. Aber die Leviten nach dem Stamme ihrer Väter wurden nicht unter ihnen gemustert. Denn der Herr hatte zu Mose geredet und gesagt, nur den Stamm Levi sollst du nicht mustern und ihre Summe nicht aufnehmen unter den Kindern Israel. Denn die Leviten hatten eine andere Aufgabe, einen anderen Auftrag. Ihr Auftrag war nicht Kampf, Krieg, sondern ihr Auftrag war Dienst. Sie hatten dafür zu sorgen, dass die Stiftshütte und der Dienst in der Stiftshütte beständig gewährleistet waren. Worum geht es also? Im 4. Mosebuch, es geht um Kampf und Dienst. Kampf und Dienst. Und das sind die beiden Seiten unseres täglichen Wandels. Das, was im alten Israel aufgeteilt wurde auf zwei verschiedene Gruppen im Volk, Leviten und die übrigen, das vereint sich in der neutestamentlichen Gemeinde auf jede einzelne Person. Wir sind beides. Wir sind Krieger und Leviten. Wir sind gleich den Stämmen Israels, sind wir in Beziehung gesetzt zum Haus Gottes. Wir lagern um das Haus Gottes. Warum? Es geht darum, das Zeugnis des Hauses Gottes zu verteidigen vor Feinden. Der Satan versucht auch mit allen Mitteln da einzudringen ins Volk Gottes und ihr Zeugnis so zu untergraben, dass die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in seinem Haus und in seinem Volk nicht mehr gesehen wird. Und darum muss das Zeugnis des Volkes Gottes verteidigt werden, gegen falsche Lehren, gegen Irrlehren, gegen falsche Einflüsse, gegen Dinge, die das Evangelium langsam, wie wir heute hörten, in ihr Gegenteil verkehren. Und so gehört zum Kampf, den wir führen, auch die Verteidigung der Grundwahrheiten des Evangeliums. Und darum beschäftigen wir uns ja mit solchen Dingen wie heute Morgen. Dass wir lernen, das Schwert des Wortes Gottes den Irrtümern entgegenzuhalten. Denn es geht darum, etwas in dieser Welt zu verteidigen und zu erhalten, das einmalig ist. Es geht nicht nur darum, unsere Rettung zu erhalten. Ich hoffe, dass das bei euch, dass das ein für alle Mal geregelt ist, diese Frage. Dass ihr wisst, ich bin gerettet. Ich muss mir um meine Rettung keine Sorgen mehr machen. Es geht nicht darum, dass ich kämpfe, um im Himmel doch noch anzukommen. Nein, wir kämpfen darum, um die Wahrheit Gottes, das Zeugnis Gottes in dieser Welt zu erhalten. Dass seine Herrlichkeit sich in unserer Mitte offenbaren kann. Und wir sind Diener, wir sind dazu berufen, durch unseren Dienst dafür zu sorgen, dass Gott in unserer Mitte angebetet und verherrlicht wird. Nun, auf Einzelheiten werde ich in den kommenden Stunden eingehen. Ich gebe euch jetzt nur einleitende Gedanken zu diesem Buch. Wir sehen also, wie Gott hier alles entsprechend den Bedürfnissen ordnet. Entsprechend dem, was er von seinem Volk erwartet, ordnet. Und entsprechend den Bedürfnissen des Volkes, er ordnet alles so, dass sein Zeugnis bewahrt, geschützt und durch diese Welt getragen werden kann. Nun, ich gebe euch jetzt eine Einteilung des Buches. In den ersten 10 Kapiteln wird uns gezeigt, wie Gott alles ordnet. Ich habe dieses Buch in 4 Teile unterteilt. Das ist immer nur eine Möglichkeit. Man kann das sicher auch anders unterteilen und dann feiner gliedern, dann Untergliederungen vornehmen. Ich sehe folgende 4 große Teile in diesem Buch. Ein erster Teil, Kapitel 1 bis 10, und dem habe ich die Überschrift gegeben: Gott ordnet alles. Er hat sein Volk erlöst und er hat einen jeden Einzelnen seines Volkes gemustert und einem jeden Einzelnen seinen Platz zugewiesen und alle in Beziehung gesetzt zu seinem Haus. Das Gleiche hat er getan mit uns. Wir werden das nachher sehen, wie das Neue Testament davon spricht. Wie der, der uns erlöst hat, wie er uns zusammengefügt hat und uns alle an seinen Platz gesetzt hat und alles in Beziehung gesetzt hat zu sich selbst. Er, der in der Mitte der Seinigen wohnt. Also Gott ordnet alles. Und das ist erquickend und herrlich und wunderbar zu lesen. Und dann folgen die Kapitel 11 bis 16, also ein zweiter Teil, Kapitel 11 bis 16. Der Mensch verdirbt alles. In diesen Kapiteln 11 bis 16 wird in jedem Kapitel außer einem, Kapitel 15 nicht, aber sonst in jedem Kapitel wird gezeigt, wie der Mensch all das, was Gott so wunderbar geordnet hat, verdirbt. Wie er dagegen murrt, dagegen rebelliert, es einfach anders haben will, meint, es müsse so sein, aber nicht so, wie Gott es gefügt hat. Also der Mensch verdirbt alles. Und die Geschichte hat sich natürlich wiederholt. Gott hat am Pfingsten seine Gemeinde in dieser Welt entstehen lassen. Er hat alles wunderbar geordnet, wunderbar gefügt. Und innerhalb kurzer Zeit begann der Mensch alles anders zu machen, als das, was Gott so schön gefügt hatte. Und wenn es hierbei bliebe, dann müssten wir wiederum verzweifeln. Aber die Mosebücher, das zweite Mosebuch hat uns schon gelehrt, das erste Mosebuch auch schon, das zweite Mosebuch besonders. Gott ist ein Gott der Rettung. Und das heißt, dass er dort, wo der Mensch etwas verdirbt, dass er handelt. Und so zeigen uns die Kapitel 17 bis 25, das ist der dritte Teil dieses Buches, Kapitel 17 bis 25, das habe ich so überschrieben, das Priestertum rettet alles. In Kapitel 17 ist diese bekannte Geschichte vom Stab Aarons, der blüht. Ein toter Stock treibt mit einem Mal Leben und Blüten und Mandeln. Leben aus dem Tod, das ist Auferstehungsleben. Und dort wird Aaron erwiesen öffentlich als der von Gott erwählte hohe Priester. Und das ist natürlich ein Hinweis auf den wahren hohen Priester, der in der Kraft eines unauflöslichen Lebens unser himmlischer hoher Priester ist. Und daher vermag er, weil er immer da lebt, die durch ihn Gott nein völlig zu erretten. Und so vermag das Priestertum, das hohen Priestertum Jesu Christi, allen Schwachheiten und allem Versagen des Menschen zu begegnen, so dass wir dennoch die Segnungen, die Führungen Gottes erfahren dürfen und dass wir dennoch in unserem begrenzten Maß die Absichten Gottes verwirklichen können. Also das Buch macht uns nicht hoffnungslos, auch wenn es uns sehr realistisch beschreibt, wie wir sind, wie unser Fleisch ist. Der dritte Teil des Buches, das Priestertum rettet alles. Und dann kommt der vierte Teil des Buches, Kapitel 26 bis Kapitel 36, die neue Generation erlangt alles. Ihr wisst sicher, was ich damit meine. Die erste Generation der Krieger, der Gemusterten, die Gott nicht glaubten, dass er sie ins Land der Verheißung führen kann, die wurden alle in der Wüste gerichtet, sie mussten alle in der Wüste sterben. Aber ihre Kinder, also die nächste Generation, die neue Generation, erlangte die Verheißungen. Und das ist auch heute noch so. Das, was wir von Natur sind, kann niemals, Fleisch und Blut kann niemals das Reich Gottes ererben. Die neue Natur, das Neue, was der Retter Gott in uns hineingelegt hat durch die Wiedergeburt, die neue Natur erlangt alles. Also das ist ein Überblick über dieses Buch, so kann man dieses Buch einteilen. Wir werden natürlich nicht Kapitel für Kapitel durch das ganze Buch gehen können, es ist zu umfangreich, es steht zu viel drin. Aber ich möchte anhand einiger Kapitel versuchen, euch zu zeigen, wie man ein solches Buch studieren kann und euch so Anregungen geben, wie ihr selber weiterarbeiten könnt im vierten Mosebuch. Wann haben wir angefangen? Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Gut. Der erste Teil des Buches, Gott ordnet alles. Wir sehen in den Kapiteln 1 bis 4 Krieger und Leviten. Und macht das einmal, wenn ihr ein solches Buch lest. Ich mache das auch immer wieder. Ich lese einige Kapitel und dann versuche einfach so im Stil zu rekapitulieren. Was stand jetzt da? Worum ging es? Nachher liest man weiter. Was kommt nachher? Warum steht das? In welcher Beziehung steht das zum Vorhergesagten? Und wir haben in den Kapiteln 1 bis 4 die Musterung und die Zuteilung ihrer Aufgaben und ihrer Orte, wo sie lagern, der Krieger und der Leviten. Dann Kapitel 5 kommt eine ganz eigenartige Geschichte. Und zwar geht es hier um eine Frau, von der ihr Ehemann meint, sie habe ihn betrogen und der Geist der Eifersucht kommt auf ihn. Und da wird gezeigt oder beschrieben, wie diese Frau vor den Priester gebracht werden muss. Und in der Gegenwart des Priesters wird diese Frau offenbar, ob sie treu geblieben ist oder wirklich Untreue begangen hat. Und ich meine, wir könnten dieses Kapitel so überschreiben. Wenn Gott uns berufen hat und wenn Gott uns unseren Platz zugewiesen hat und wenn wir begriffen haben, wir sind Krieger und wir sind Leviten, dann gilt es, so wie es der 1. Timotheusbrief sagt, 1. Timotheus 1, 19, ein gutes Gewissen zu bewahren. Und wenn wir das nicht tun, erleiden wir Schiffbruch in unserem Kampf und Dienst. 1. Timotheus 1, 19, wer ein gutes Gewissen von sich stößt, erleidet Schiffbruch. Es geht also um das gute Gewissen, dass wir wissen, dass wir nicht Dinge tun und dulden in unserem Leben und weitertreiben lassen, von denen wir ganz genau wissen, dass Gott sie verurteilt. Untreue aus unserem Leben verbannen. Und dann haben wir Kapitel 6, den Nasir. Das ist wie die das Gegenüber von Untreue, Nasir, das ist besondere Hingabe. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges Schlachtopfer, welches Gott wohlgefällig ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Veränderung eures Sinnes, indem ihr prüft, was der gute, vollkommen und wohlgefällige Wille Gottes ist. Das ein Leben in Hingabe der Nasier. Und dann Kapitel 7 wird uns sehr ausführlich beschrieben, wie ein jeder der 12 Stammesfürsten eine freiwillige Opfergabe bringt zur Einweihung, steht ausdrücklich, des Altars. Und ich habe dem diese Überschrift gegeben. Ich habe die Überschrift entlehnt, dem Psalm 110, Vers 3. Ein Volk voller Willigkeit. Dort steht, dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Kraft. Ein Volk voller Willigkeit, das alles dafür tut und von seinen Gaben hergibt, damit der Dienst des Herrn gefördert wird. Eine schöne Sache. Dann wird in Kapitel 8 mit einem Mal vom Leuchter gesprochen, vom Leuchter in der Stiftshütte. Zuerst vom Leuchter und nachher von der Einsetzung der Leviten zu ihrem Dienst. Und in dieser Gegenüberstellung scheint es mir, dass es darum geht, der Leuchter ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, wie er jetzt in der Gegenwart Gottes ist und der Geist Gottes ihn verherrlicht. Die Lampen des Leuchters sollen gerade vor den Leuchter hinscheinen. Das Öl des Heiligen Geistes beleuchtet den Herrn, den Sohn Gottes, wie er in der Gegenwart Gottes ist. Und er ist natürlich das vollkommene Vorbild des Dienstes, und im Aufblick zu ihm vermögen wir zu dienen. Und nachher werden die Leviten zum Dienst geweiht, in Kapitel 8. Dann Kapitel 9, das Passa. Das Gedächtnis des Todes des Herrn als eine beständige Quelle der Ermunterung, Erquickung, eine Quelle der Stärkung für unseren Weg durch die Wüste. Ihn vor Augen, wie er verherrlicht ist, Kapitel 8, ihn vor Augen, wie er in den Tod gegangen ist, Kapitel 9. Und dann Kapitel 10, die Posaunen, die erstmals zum Aufbruch blasen, Posaunen aus Silber, die klare, unüberhörbare Stimme des Erlöser Gottes. Silbererlösung. In seiner Gnade, was hat er für uns und an uns getan? Und wenn er uns ruft, sollten wir dann nicht gehen. Er, der einen solchen Preis für uns bezahlt hat, sollte uns dann nicht aufmachen und nach seinen Gedanken gemeinsam marschieren. Also das ist im Überblick der Inhalt der Kapitel 1 bis 10. Gott ordnet alles wunderbar, und es ist sicher unser aller Gebet, dass diese Ordnungen Gottes doch unsere Herzen erfüllen und formen und auch unsere Schritte lenken.